Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe von Abgebinged. Ich bin der Stu und wie immer an meiner Seite, ja, wie soll ich ihn vorstellen, das Guinness in meiner Zapfanlage. Hallo Thomas.
Hallo Stu.
Ich dachte, ich mach's heute mal ein bisschen britisch.
Ja, das passt ja auch.
Ja. Denn wir sprechen heute über Peaky Blinders oder wie es in Deutschland komplett heißt, Peaky Blinders Gangs of Birmingham.
Genau. Ja.
Willst du unseren wunderschönen, intelligenten und charismatischen Zuhörern kurz verraten, worum es in dieser Serie geht?
Du schmeißt heute echt mit Nettigkeiten um dich.
Ich habe gerade eben den Hatecast Wolf of Wall Street gemacht, deswegen bin ich jetzt, habe ich meinen ganzen Hass gerade eben schon abgeladen. Das heißt, ich bin jetzt voll im Liebesmodus. Okay.
Jetzt für mehr Liebe.
Jetzt wird gekuschelt, ja.
Das passt aber bei Peaky Blinders überhaupt nicht, aber okay. Genau, worum dreht sich Peaky Blinders? Was ihr übrigens auf Netflix sehen könnt.
Moment, Netflix. Okay. Netflix. Geil.
Genau, Peaky Blinders dreht sich im Kern um Thomas Shelby, genannt Tommy. Und der gehört zu einer Roma-Familie, die in Birmingham lebt, also quasi im Jahr 1919, wo die Straßen noch dreckig sind, die Fabriken rauchen, die Arbeiterinnen und Arbeiter streiken und natürlich das Geld nicht auf der Straße liegt. Deswegen hat Tommy eine Idee, also das kann man schon mal ganz kurz vorweg sagen, also Tommy ist ein sehr intelligenter Charakter und zusammen mit seiner Familie, die halt Roma ist, das hatte ich ganz kurz schon gesagt, macht er ein Familienunternehmen auf, ein Verbrechersyndikat und lässt dieses Familienunternehmen quasi auch wie einen Betrieb führen. Und genau, da hat er quasi seine ganze Familie rundherum, zum Beispiel seinen Bruder Arthur Shelby. Und gemeinsam fangen sie dann an, Waffengeschäfte zu machen. Gemeinsam fangen sie an, vor allen Dingen Wetten anzunehmen in Birmingham und immer mehr Geld zu scheffeln. Und was noch interessant ist, das muss man noch erwähnen, ist, dass alle, vor allen Dingen die Erwachsenen quasi, die in Birmingham da gerade ansässig sind, eine Gemeinsamkeit verbindet, dass sie alle im Ersten Weltkrieg gekämpft haben und teils gebrochen und mit Traumata zurückgekommen sind und jetzt versuchen, das alles zu überwinden, zu überleben und gemeinsam halt dafür kämpfen, dass sie es irgendwann besser haben. Das ist so der Start, die Ausgangslage der ersten Staffel.
So wunderschön zusammengefasst, lieber Thomas. Ich bin stolz auf dich. Und danke dir von ganzem Herzen.
Ja, man muss dazu sagen, ich habe die Staffel 1 vor ein paar Jahren gesehen. Und habe dieses Jahr Staffel 3 und Staffel 4 durchgebinged.
Ja, ich habe Staffel 1 auch vor ein paar Jahren gesehen und dann nicht weitergemacht, obwohl sie mir gefallen hat. Und dann habe ich sie dank Netflix, übrigens Netflix, geil, dann auch so fast so in einem Rutsch geguckt tatsächlich. Also Staffel 1 bis 4. Die fünfte ist ja für dieses Jahr angekündigt, gibt's aber noch keinen Termin. Ja, und was soll ich sagen? Das Erste, was mir ins Auge gestochen hat, was mir besonders gefallen hat, ist, dass Thomas Shelby von Cillian Murphy gespielt wird. Kennt man aus 28 Days Later unter anderem, den ich ja unglaublich toll finde.
Genau, er wird nicht nur von ihm verkörpert, er wird quasi manifestiert, muss man ja bald sagen. Also das ist wirklich eine großartige Darstellung von ihm.
Ja, er hat so eine leicht bubenhafte Ausstrahlung, die er aber ganz schnell umswitchen kann. Dass er auch wirklich gefährlich wirkt. Also das tut der Figur wirklich gut, dass sie alleine von der Präsenz so vielseitig ist.
Ja, genau. Ja?
Du hast ja schon gesagt, spielt in Birmingham 1919, also nach dem Ersten Weltkrieg und alle haben noch ihre Wehwehchen davon zu tragen, auch Thomas Shelby, aber er versucht ja diese Wehwehchen, sage ich mal, wobei Wehwehchen ist jetzt ein bisschen, untertrieben.
Sie wurden verschüttet, genau, beim Grabenkämpfen.
Ja. Er versucht sich ja das nicht so richtig anmerken zu lassen. Also er hat auch schon diese Führungsposition verdientermaßen inne, hatte ich so das Gefühl, zumindest in den ersten zwei Staffeln. Weil kein anderer seiner Familie, ich sag mal, die notwendige Intelligenz besitzt, um das zu führen. Genau. Also es gibt ja noch seine Schwester, die auch sehr intelligent ist, aber die zu emotional agiert.
Ja.
Was kannst,
muss ich kurz überlegen, wie hieß sie denn?
Ja, die. Warte, das habe ich mir natürlich, die heißt.
Na, eigentlich ja nicht die Schwester, sondern die Tante.
Tante, ja, Tante Polly. Polly heißt sie. Polly.
Genau.
Polly Gray, genau, gespielt von Helen McCrory.
Also man muss gestehen, bei den ganzen Familienverhältnissen kann man manchmal ein bisschen durcheinander kommen. Weil es gibt halt dann John Shelby noch und wie gesagt Arthur Shelby, das sind die Brüder, wenn ich mich jetzt nicht irre. Dann gibt's noch Ada Shelby und dann halt die Tante Polly. Mhm. Und aus dem ganzen Kreis ergeben sich aber noch mehr Familienverhältnisse.
Ja. Und seine Brüder, du hast jetzt schon hier Arthur Shelby und John Shelby erwähnt, das sind halt so mehr so Fußsoldaten, ja, die hauen halt auf den Putz. Ja, aber wenn die halt das Geschäft führen würden, ich glaube, dann wären die Peaky Blinders innerhalb von einer Woche wahrscheinlich bankrott.
Ja.
Als du die Serie das erste Mal gesehen hast, ich habe ja schon gesagt, mir fiel als erstes halt Cillian Murphy auf. Was war das bei dir? Es gibt ja, finde ich, wenn man so eine Serie guckt, immer so einen Punkt, wo man merkt, so hey, jetzt hat sie mich. Weißt du noch, was es bei Peaky Blinders bei dir war?
Ich glaube auch im Kern erstmal Cillian Murphy, so mit seiner Präsenz, mit der Ausstrahlung und Birmingham. Ich weiß gar nicht, ich habe so ein Fable für solche Städte im Umbruch. Und da kommen wir, glaube ich, später nochmal zu, weil es gibt ja dann im Laufe der Staffel noch drastische politische Entwicklungen, die damit reinkommen. Und dieses Gefühl, dass die quasi von, also eigentlich kann man ihnen ja gar nicht böse sein, obwohl sie ständig Menschen töten, weil sie gegen das System kämpfen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also sie versuchen halt aus dem untersten Dreck herauszukommen. Natürlich mit den schlimmsten Methoden, die es überhaupt gibt, und gegen quasi die Elite zu kämpfen. Und ich mag Außenseiter.
Ja, und so viel kann man ja verraten, es gelingt ihnen ja durchaus, in die elitären Kreise aufzusteigen, auch wenn die das natürlich, alles hat einen Preis, ne?
Mhm.
Ja. Also das ist Birmingham schon angesprochen, das, was mir auch in der Serie sehr gut gefällt, ist, ich mag Mafia-Geschichten tatsächlich, ich habe da so ein Faible für. Aber dieses Birmingham-Setting ist, auch wenn es nicht danach aussieht, aber es hat was Frisches. Ja, es ist halt nicht dieses New York oder Rom oder so. Es ist halt wirklich diese versifften Straßen von Birmingham und diese Industrialisierung. Ja, also es ist eigentlich ziemlich menschenunwürdig. Wobei ich da auch anmerken möchte, ich finde, dass die Serie schon hier und da ein bisschen zu verklärt romantisch auf die Sache drauf guckt. Ich glaube, in Wahrheit sah das in Birmingham damals vielleicht sogar noch schlimmer aus.
Ja, und meistens, also oftmals gibt es ja dann Folgen, wo sie dann kurz rausfahren aus der Stadt. Ja. Und dann ist alles schön.
Naja, es ist England. Wenn die rausfahren, ist es immer noch grau und braun. Also.
Ja. Genau, also, aber das ist, glaube ich, das, was mich relativ schnell auch abgeholt hat und natürlich auch Mafia-Geschichte. Ich hatte es ja schon mal formuliert gehabt, das ist für mich so ein bisschen der Pate in Serienform. Mhm. Ich glaube, da gehst du mit mir nicht d'accord.
Na.
Ja. Aber es hat ein sehr, sehr hohes Niveau. Und in England ist sie ja sehr, sehr erfolgreich.
Ja, sie lief auf BBC Two und ist jetzt, glaube ich, die fünfte Staffel soll jetzt endlich, glaube ich, auf BBC One laufen. Also es ist schon ein Ritterschlag dann. Und der Steven Knight, der halt das Mastermind der Serie ist, hat auch schon bekannt gegeben, dass er durchaus plant, noch Staffel 6 und 7 zu machen. Also da dürfen sich Peaky Blinders-Fans freuen, vor allem, weil ja auch die letzten Staffeln sehr erfolgreich waren. Das heißt, es gibt keinen Grund für den Sender, die Serie jetzt einzustellen.
Und man muss noch dazu sagen, es gibt auch immer wieder recht bekannte Gesichter zu entdecken. Also nicht nur Cillian Murphy, der halt die Hauptrolle spielt, sondern in der ersten Staffel ist ja auch unter anderem Sam Neill dabei. Mhm. Und in den späteren Staffeln ist auch Tom Hardy dabei.
Ja, das stimmt. Tom Hardy, der eine Bäckerei führt, würde ich sagen. Man kann wählen zwischen weißem und braunem Brot. Ja, und der sichtbar Spaß in seiner Rolle hat. Also der verkörpert eine Figur, die ist im besten Sinne unangenehm, weil man immer so das Gefühl hat, gleich bringt er einfach einen um. Einfach so aus, weil er es kann. Ja, also seine Rolle heißt Alfie Solomon. Und oh boy, also er sitzt hauptsächlich hinter seinem Schreibtisch und hält irgendwelche total teilweise absurden Vorträge, wo ich immer denke, okay, wenn jetzt der Typ, der ihm gegenüber sitzt, nicht die Antwort gibt, die er, die Alfie Solomon hören will, dann ist der Gegenüber bald tot. Also da geht immer so eine ständige Gefahr aus. Allgemein, so von diesem Birmingham, es ist halt keine Wohlfühloase, ja? Das muss man auch mal sagen. Die Peaky Blinders agieren schon sehr selbstbewusst, aber auch nur so in ihrem Viertel. Also die wissen schon, zumindest in der ersten Staffel, wo ihre Grenzen sind. Und dieser Thomas Shelby versucht halt, diese Grenzen zu erweitern. Das macht er halt sehr clever, wird aber tatsächlich auch immer wieder von seiner eigenen Familie boykottiert. Manchmal freiwillig, also bewusst und manchmal unbewusst. Ne? Ja. Aber das ist ja auch so eine ganz klassische Mafia-Sache. Ja, das also Pate 2 zum Beispiel, ja, der Bruder, der nach mehr Macht strebt und deswegen sein eigenes Fleisch und Blut verrät, ja.
Ach, hast du diese jetzt doch mit dem Paten verglichen?
Verdammt. Ja, also ich meine, da sind schon Parallelen, klar, das stimmt schon. Ja. Ich sag nur halt so viel, ich muss gestehen, dass mich die Serie eine Zeit lang aber verloren hat, tatsächlich. Ah. Also ich fand die dritte Staffel, viele sagen, das ist die beste, aber ich muss gestehen, da war bei mir irgendwie Luft raus. Und die vierte hat es dann wieder so ein bisschen aufgewertet, weil in der vierten kommt halt Adrian Brody dazu. Und da, ich fand, die vierte hatte so eine wohltuende Stringenz. Weil die sehr simple, aber auch sehr funktionale Geschichte hat.
Stimmt, Adrian Brody habe ich gerade in Aufzählung vergessen. Und der mimt ja einen richtig tollen Bösewicht.
Ja, also Klischee-Bösewicht hoch 10, ja. Mhm. Aber manchmal tut sowas auch gut. Ja. Vor allem, weil die Peaky Blinders an sich zwar teilweise agieren, als wären es wandelnde Klischees, aber die Serie bricht damit immer wieder.
Genau, was ich noch sagen wollte, also vielleicht drei Kernthemen, die Serie auch noch auszeichnen. Zum einen sind das wirklich durchdachte und intelligente Dialoge, oftmals. Also die wirklich scharf sind, ja. Die vielleicht auch manchmal dazu beitragen, dass man sich denkt so, ach, vielleicht passt der Hintergrund von denen dann doch nicht. Dann der Look der Serie, also gerade für Fans von 4K und HDR und sonstiges, gerade sind die letzten Staffeln wirklich ein Augenschmaus. Und übrigens hat die Serie auch dazu geführt, dass die sogenannte Brixton-Mütze, also so eine Schiebermütze, ja, auch wieder in geworden ist, also die ist richtig populär, also vor allem in England scheinbar. Die kann man wieder kaufen und tragen. Genau, also der ganze Look der Serie ist wirklich richtig, richtig gut, finde ich. Und sie ist brutal. Also sie ist wirklich schonungslos an manchen Stellen.
Ja, das stimmt. Also es gibt gewiss natürlich Serien, die sind noch grafischer in ihrer Gewalt, aber ich finde, wenn Peaky Blinders halt will, dass eine Figur leidet, dann wird das Leid auch nicht ausbeuterisch dargestellt, aber schon sehr drastisch, ja. Also es gibt da durchaus Szenen, die sind halt unangenehm, auch wenn man halt nicht komplett explizit sieht, was passiert.
Genau. Ja? Und was vielleicht noch spannend ist, nichtsdestotrotz, dass die einzelnen Staffeln immer irgendwie für einen gewissen Cut sorgen, also irgendwas Dramatisches ist dann passiert und dann fängt die nächste Staffel an und dann beginnt man quasi mit den Figuren von vorne. Gemeinsam aber, ne? Aber ich finde den Weg, den dann die einzelnen Folgen nehmen, und man muss dazu sagen, das sind auch nicht viele pro Staffel. Das sind, glaube ich, jeweils 6.
Immer 6, ja. Knapp 60 Minuten, ja.
Genau. Und da entwickeln sich die Charaktere, aber wirklich, finde ich, nachvollziehbar und gut. Und sie interagieren auch sehr, sehr gekonnt miteinander.
Das stimmt.
Also quasi alles, was sie tun, hat Reaktionen zufolge, die auch teilweise noch viel, viel später irgendwann kommen.
Ja, das stimmt. Was ich zum Beispiel total toll fand in der ersten Staffel, also Leute, wenn ihr jetzt die erste Staffel nicht gesehen habt, dann, jetzt kommt hier ein kleiner Spoiler zu einer Nebenhandlung, und zwar der Arthur Shelby Jr., ja, also Thomas Bruder, der trifft halt seinen Vater wieder. Gespielt von Tommy Flanagan, den kennt man als Chips aus Sons of Anarchy. Und das war so interessant für mich, weil dieser Arthur Shelby ist halt eigentlich ein richtiger bulliger Kerl, ja? Das ist so ein Pub-Brawler, Ja, also den schickt halt Thomas vor, wenn mal jemand eine Faust ins Gesicht braucht. Und der wird wirklich durch diese Begegnung mit dem Vater wieder fast schon so ein Kind. Das fand ich sehr schön. Also ich verrate jetzt nicht, wie es ausgeht, dieser Subplot, aber nicht gut.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, was die Serie wirklich auch auszeichnet in Sachen Qualität. Ne? Also sie ist wirklich bedarft, wie sie mit ihren Figuren umgeht.
Ja. Was ich ein bisschen schade fand, du hast ja schon in der Einleitung gesagt, das ist eine Roma-Familie. Mhm. Und dieses ich nenne es mal ganz böse, dieses Zigeunerhafte, das kommt ja im Prinzip nur noch durch die Polly zutage. Also ihre Tante, glaube ich, ist das. Die ja schon so ein bisschen hier mit Weissagung und so hantiert. Ich finde, ich hätte da teilweise echt mehr von gesehen, ganz gerne. Weil im Prinzip so richtig draus scheinen, dass sie Roma sind, es ist halt meistens nur, wenn halt wieder irgend so ein Spruch kommt, ihr verdammten Roma-Arschlöcher oder so. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Das hätte mich nämlich interessiert. Weil ich kenne halt Roma-Gangster bislang nur aus Snatch.
Das stimmt. Ich glaube, da kommt so ein bisschen zusammen, dass eigentlich ja Thomas Shelby das ganze Set, also seine Familie zwar nicht verlassen möchte, aber er aufsteigen möchte und durchaus weiß, dass wenn er jedes Mal wieder auf seine Herkunft zu sprechen kommt, er nicht aufsteigen kann. Ja. Das macht sie auch wieder sehr politisch. Also die Serie ist an vielen, vielen Punkten sehr politisch, muss man sagen. Ja. Und deswegen verdrängt er das dann selber auch gerne. Außer es wird heikel. Dann holt er die Gang zusammen. Ja. Die kommen dann immer mit dem Wagen vorbei, stellen sich irgendwo hin und bewachen irgendwas. Das ist immer ziemlich nice, ja.
Ja, wie bei uns beim Movie Break, ne?
Genau.
Ja. Was sagst du zu den Frauenfiguren? Wir haben ja jetzt schon die Tante erwähnt. Es gibt relativ wenig Frauenfiguren. Das ist schon eine Männerserie.
Ja. Ich glaube, da kommt so ein bisschen zusammen, dass, also unterstelle ich jetzt einfach mal, ne, dass Steven Knight sich schon weiß, was er da erzählt und in welchem Setting und in welchem Jahr er das erzählt. Nichtsdestotrotz hatte ich zumindest das Gefühl, gerade in Staffel 2, 3 und 4, also 2 jetzt natürlich aus Erinnerung heraus, dass er die Frauenfiguren immer wieder an bestimmten Punkten versucht zu stärken. Also quasi, dass sie gegen dieses tatsächliche Männergehabe, wenn die Gang dann da ist und seine Brüder da sind und trinken und schießen und rumhuren und was weiß ich auch noch alles, also so richtig auch manchmal klischeehaft, das darf man da auch gerne dann sagen, denen immer einen auf den Deckel geben. Mhm. Also gerade in der 4. Staffel wird das sehr offensichtlich, wenn sie da zum Streik aufrufen zum Beispiel. Mhm. Also kleiner Spoiler, aber ist nicht so schlimm. Genau, also sie verbünden sich dann irgendwann auch zusammen, die Frauenfiguren jeweils, und selbst Arthur wird dann irgendwann auch
der Frau
gebändigt, würde ich fast sagen. Und die bekommen immer mehr Aufmerksamkeit, immer mehr Zeit, sich auch zu entfalten und tatsächlich gegenüber diesen großen Charakteren, die es da gibt auf Männerseite, auch zu bestehen.
Ja. Also gerade dass die Frauen sich halt beweisen, ja, das siehst du sehr schön in der 1. Staffel, und ich würde sagen, ab jetzt machen wir mal eine Spoilerwarnung. Mhm. Ja, machen wir direkt eine Spoilerwarnung zu den kompletten 4 Staffeln, die es gibt?
Ja. Ja,
okay. Also, ja, ab jetzt, liebe Leute von heute, Spoilerwarnung, Peaky Blinders, Staffel 1 bis 4. Es gibt diese Kellnerin, gespielt von Annabelle Wallace, die habt ihr vielleicht gesehen an der Seite von Tom Cruise in diesem gefloppten neuen Versuch von Die Mumie, die halt als Kellnerin im Pub der Peaky Blinders anheuert, und die halt tatsächlich am Anfang so erscheint, als wäre sie halt so, ja, die arme Frau, die beschützt werden muss, ja? Und es ist schon sehr deutlich, da läuft was zwischen ihr und Thomas Shelby. Irgendwas passiert da eines Tages. Aber nein, also doch, es passiert was. Ja, aber sie ist eben auch Agentin. Ja, und das hat mich durchaus überrascht. Fand ich ganz gut. Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, die wahre super Beziehung. Die interessanteste Beziehung in der ersten Staffel ist natürlich die zwischen Thomas Shelby und seinem Gegenspieler, gespielt von Sam Neill. Jetzt der Name fällt mir, Chester Campbell.
Genau, Chester Campbell.
Ja. Die halt so das krasse Gegenstück ist der Peaky Blinders. Das ist ein sehr vornehmer britischer Polizist. Und das ist auch wiederum interessant, nachdem wir halt gesehen haben, wie brutal die Peaky Blinders sind, ist dieser Chester Campbell, der ja im Auftrag der Krone, er wird ja tatsächlich von Churchill persönlich entsandt, ja, ist der genauso brutal.
Ja, genau.
Ja, das fand ich auch sehr schön. Und da habe ich mich gefragt, die Gewalt, die die Peaky Blinders ausüben, die ist zwar hart, aber die macht mir nicht so viel aus, wie die Gewalt, die dann Chester Campbell dann ausübt. Weil er, fand ich, immer perfider war.
Und die Gewalt, die letztendlich auch vom Staat ausgeht. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Weil die Repressalien, die es dann nachher gibt, gerade auf die Stadt hinweg, ne? Und auch was dann für politische Spiele später gespielt werden bezüglich der Kommunisten, ja, und dann Churchill, wie er versucht quasi die Kommunisten dann was anzuhängen, damit er, was ja tatsächlich auch historisch von dieser Figur auch so belegt ist, ne, ja, versucht dann den Kommunisten was in die Schuhe zu schieben, um dann halt weiterhin seinen Hass auf diese propagieren zu können, ne? Das ist halt wirklich auch was sehr, sehr, sehr interessant und gut da eingebaut wird, und dagegen wehren sie sich.
Ja. Ja. Das stimmt. Ich fand's auch total interessant. Am Anfang dachte ich halt, es ist halt so eine Mafia-Serie in Birmingham, was ja schon an sich interessant ist. Aber die hat ja wirklich weitreichende Verzweigungen. Also wir reden hier von der IRA, die immer wieder wie so ein Phantom um die Ecke kommt. Also die IRA ist so überlebensgroß in dieser Serie, dass der reine Name IRA reicht, dass Leute sich dann die Hose machen. Ja? Das ist wie die unsichtbare Macht, die im Prinzip alles kontrolliert so ein bisschen, ja. Wo ja, selbst die Shelbys irgendwie wissen, okay, gegen die kommen wir nicht an. Ja, die müssen wir halt irgendwie nicht auf unsere Seite ziehen, das wäre auch gefährlich, aber die einfach machen lassen und die nicht ins Gehege kommen. Ja, das fand ich interessant. Und halt später in Staffel 2 und 3 oder vor allem 3 gibt's halt wirklich, da sind die in der Politik mit drin. Ja, genau. Geht halt wirklich um Sowjetunion, Bolschewiken und. Das ist interessant, auch wenn ich halt sagen muss, die dritte Staffel litt auch ein bisschen drunter, fand ich. Das war mir alles ein bisschen zu schwer, ein bisschen zu bullig, bräsig. Das war nicht ganz so meins. Deswegen fand ich halt die vierte Staffel so erholsam, weil die halt wirklich richtig so fast forward war. Einfach direkt aufs Ziel drauf.
Ja, zumal es in der vierten Staffel, das ist jetzt vor allem mir noch am präsentesten, auch diese fantastische Schießerei-Verfolgungsjagd gibt in den einen Arbeiterviertel. Ja. Die ist ja wirklich großartig, nicht nur großartig inszeniert, sondern auch einfach von ihrem Effekt, der dann am Ende übrig bleibt, so überraschend.
Ja.
Dass du dann denkst, oh, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und das passiert mir in dieser Serie ziemlich oft. Ja. Und ja, ich muss dir echt recht geben, also wenn man das nochmal so ein bisschen im Detail auseinandernimmt in der dritten Staffel, wussten sie, glaube ich, dann irgendwann selber nicht mehr, wohin sie mit dieser Storyline wollen. Und haben das ja dann auch beendet.
Was ich auch in der vierten Staffel schön finde, also der Thomas Shelby ist ja auch aufgestiegen, ja. Der wohnt also nicht mehr mit seiner Familie in so einem kleinen Häuschen in Birmingham, sondern hat schon
eine kleine Villa.
Ja, und schenkt seiner Tante auch mal so ein schönes Haus, so in der besten Lage. Aber trotz allem sind es in der vierten Staffel die alten, dreckigen Probleme, die ihm halt einholen. Und nicht die Probleme, die er jetzt haben möchte. Zum Beispiel, dass er eine Wahl nicht finanziert bekommt. Ja, sowas halt. Aber das fand ich auch ganz schön. Also, die Vergangenheit holt dich halt immer ein. Ja. Du, so nach dem Motto, du kommst aus Birmingham. Ja. Und Birmingham wird dich irgendwann auch zurückholen.
Und dich fressen.
Ja.
Genau. Aber da bin ich gespannt, wie sie die fünfte Staffel irgendwann dann erzählen wollen, weil da geht's ja wieder Richtung Politik jetzt. Am Ende.
Kann durchaus interessant sein. Ich hoffe nur nicht, dass ich's, das fand ich ein bisschen schade, die vierte Staffel aber es ist eine der ersten großen Szenen, dass der jüngste Bruder von Thomas Shelby halt umgebracht wird.
Mhm, genau.
Und ich muss gestehen, es hat mich in der Hinsicht nicht gestört, weil ich fand, das war immer die Shelby-Figur, die am wenigsten Aussagekraft hatte. Ich hatte immer das Gefühl, der hat sich nicht verändert, außer dass er halt ein bisschen größer geworden ist und jetzt einen Bart trägt. Ja? Ja. Trotz allem fand ich es ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll, dass sie ihn so rausgenommen haben. Zum einen ist es nicht schlimm, zum anderen ist ja so ein Krieg damit zu beginnen, dass man halt eine Figur töten lässt, auch immer irgendwie, ich weiß nicht, ein sehr einfaches, billiges Mittel, finde ich.
Ja, wobei das ja nicht der Beginn war.
Ja, aber es ist schon in der vierten Staffel so die erste große, wirklich erinnerungswürdige Szene. Ja. Okay, doch, die Szene, wenn Adrian Brody mit seinen Killern da ankommt, das ist beim Zoll, die ist auch ganz gut, fand ich.
Stimmt, ja. Genau, also ich muss auch sagen, dass die Figuren da auch wirklich ihren Freiraum bekommen, um sich irgendwie so darzustellen, wie sie halt wollen. Also auch die Schauspieler, ne? Also gerade, wir hatten das ja vorhin angesprochen mit Tom Hardy, der ja gerade in der dritten Staffel großartige Szenen bekommt, in der zweiten sogar schon. Ich weiß es gerade gar nicht.
Der hat in der zweiten und dritten Beinstellung.
Genau, genau, wo es in der zweiten darum geht, dass sie ja London erobern wollen, in Anführungsstrichen. Und richtig eklig teilweise. Du hast es ja schon angesprochen. Ja. Und aber auch Adrian Brody, der quasi die italienische Mafia repräsentiert und da diesen Krieg ausbrechen lässt in der vierten Staffel. Ja, das hat mir gefallen.
Was ich auch ein bisschen schwach fand, diese Grace, die ja diese Geheimagentin ist, die verfällt ja dann doch Thomas Shelby. Und
ja, und die lassen sie, ja.
Ja, und dann ist sie dann weg, dann kommt sie wieder, dann heiraten sie und dann wird sie auch umgebracht. Ich muss gestehen, ich glaube, ich hätte es ganz cool gefunden, wenn die einfach, nachdem sie das erste Mal abgehauen ist, aber weggeblieben wäre. Ich fand, das war auch nicht so was Wahre.
Da muss ich auch sagen, das war so ein bisschen schwacher Start von der dritten Staffel, weil du schon wusstest, dass da irgendwas passieren wird in die Richtung. Und jetzt haben sie ja auch gemeinsam ein Kind, was aber immer jetzt zur Seite geschoben wird.
Das ist immer das Allergeilste. So Serien, wenn da so ein Kind ist. Hast du Dexter gesehen?
Ja.
Dexter hat ja auch ein Kind, ne? Und dieses Kind ist halt irgendwie in der Staffel 5 wichtig und danach ist es gefühlt immer nur, ach, da ist die Nanny, ja, genau. Du wirst bei Freunden abgegeben, wo ich mir denke, was soll denn das?
Genau. Da hast du plötzlich so einen Charakterballast. Was machst du denn jetzt mit dem Girl? Ja. Ist noch nicht erwachsen, kann noch nicht kämpfen.
Ja, das stimmt. Ja, also, wie ihr schon hört, verehrte Zuhörer, es ist schon so, dass wir schon hier und da schon Fehler finden bei der Serie. Ich finde aber, diese Fehler wiegen irgendwie nicht so schwer, aus dem total simplen Grund, eine Staffel hat halt 6 Folgen.
Ja, ne? Genau.
Das heißt, auch bei der dritten Staffel, die, ich glaube, wir beide am schwächsten finden, oder?
Ja,
Selbst da ist es nicht so wild, tatsächlich. Das kriegt man halt schnell durchgepeitscht, sag ich mal, weil es tatsächlich keine Filler-Episoden gibt. Das ist alles sehr gut zusammen, ich nenne es mal komponiert.
Genau, es ist und auch komprimiert, ne? Also, du hast wenig Leerlauf. Nicht wie in anderen Staffeln, dass dann nochmal irgendwie Nebenplots eingebaut werden. Das hast du da fast gar nicht.
Ja.
Sondern alle laufen immer wieder auf den Hauptplot zu, wenn mal was nebenbei erzählt wird. Und meistens dreht sich das eh nur um Ausflüge, die Tommy selber macht, die aber dann am Ende wieder zu einer Wendung führen, weil er sich irgendwie schon einen Plan überlegt hat und den vorbereitet und am Ende dann die Überraschung auspackt. So.
Ja.
Und sei es, dass seine ganze Familie in den Knast kommt. Das fand ich übrigens eine großartige Szene.
Was ich krass fand, war die Szene dann in der nächsten Staffel, die erste Folge, wenn er sie dann rettet, so wirklich kurz in letzter Sekunde, weißt du, der Strick ist schon um den Hals, ja, der Henker steht schon am Hebel und dann so.
Ich habe die Serie mit meiner Frau geguckt und die ist bei solchen Szenen dann durchaus dann mitgenommen.
Ja.
Und saß dann schon neben mir und meinte, das können die doch nicht tun.
Aber das ist ja auch das Schöne. Ganz ehrlich, man würde es der Serie zutrauen, dass sie es tun.
Ja, das stimmt, ja.
Das.
Also gerade bei Polly hätte ich gedacht, okay, jetzt cutten sie, jetzt geht die drauf.
Was sagst du eigentlich zu Polly so allgemein? Das ist die Tante, wo ich jetzt gesagt habe, das ist die Einzige, die so wirklich so ein bisschen Roma-Flair mit reinbringt.
Ja.
Weil da muss ich gestehen, die hat ja also die hat ja auch so ihren eigenen Story-Arc, dass sie als junge Frau ihre zwei ersten Kinder abgeben musste. Und dann findet sie halt raus, dass das waren, glaube ich, Zwillinge, meine ich, ne? Und, und die Tochter ist halt gestorben irgendwo in Australien und den Jungen findet sie halt wieder. Und der wird halt in der zweiten Staffel, glaube ich, eingeführt. Und ich glaube, ab der dritten Staffel wird er dann zum Buchhalter der Familie ernannt. Der heißt Michael und ich muss gestehen, ich fand den irgendwie, der war mir zu glatt.
Ja, aber der hatte in der vierten Staffel hat er deutlich Profil gewonnen.
Das stimmt schon, ja.
Dadurch, dass er dann nicht mehr der Buchhalter war, sondern ja auch seine Hände schmutzig machen musste. Ne? Oder auch wollte.
Ja. Ja, das stimmt.
Genau, ansonsten zu Polly. Ich finde sie insofern sehr interessant, weil sie ein starkes Gegenstück zu Tommy darstellt. Mhm. Weil sie auch sehr intelligent ist, was du ja schon angesprochen hattest. Sie hat immer irgendwo, sie kann sehr gut Charaktere lesen.
Ja.
Und ihre Entscheidungen, die sie treffen wollen, auch vorhersehen ja teilweise. Und dementsprechend arbeitet sie immer Tommy sehr gut zu. Außer die haben Streit. Dann arbeitet sie voll gegen Tommy. Ja. Und das ziemlich effektiv. Und das macht sie so großartig. Also es ist wirklich eine starke Figur. Ein Problem hatte ich mit ihr. Das war ihre kurze Ich-sehe-Geister-Tour, die sie da hatte. Mhm. Die war zu schnell beendet, fand ich. Also
ich fand's gut, dass sie schnell beendet war, wenn ich ehrlich bin. Also
ja, klar. Aber, aber wenn man sowas anfängt, dann muss man halt auch irgendwas daraus machen. Ne? Und nicht einfach sagen so, sie ist verrückt. Okay, jetzt müssen wir alle gegen die Italiener kämpfen. Okay, ich bin geheilt. das ist halt irgendwie blöd. Und ihr Love Interest mit dem Maler, der auch ein durchaus bekanntes Gesicht ist, ich lerne mal vergessen habe, von dem Schauspieler.
Ich weiß ihn gerade auch nicht.
Die Storyline ist ins Nichts gelaufen. Sie war sehr dramatisch am Ende, aber weißt du noch, wie es denn ausgegangen ist?
Nee. Genau. Also, ich muss gestehen, ich verbinde Polly mit, wenn es halt um Männer und Polly geht, halt ihr Sohn und halt ihre, ihre Verbindung zu Chester Campbell. Weil da in der zweiten Staffel ja durchaus was vorfällt, was sich dann auch rächt. Also Chester Campbell wird ja am Ende der zweiten Staffel von Polly erschossen, nachdem er sie, glaube ich, vergewaltigt. Ich glaube, mehr als einmal.
Das, genau, das verfolgt sie ja bis in die vierte Staffel sogar.
Ja, weil Polly schon sehr deutlich macht, also das ist eine Frau, die hat in der Vergangenheit viel Leid erlebt, auch viel Gewalt gegen sich selbst und sie hat irgendwann entschieden hat, nein, es reicht jetzt, ja.
Ja.
Und wenn du dich mit mir anlegst, dann okay, dann ich werde halt aber kämpfen. Das ist so ein bisschen wie, das fällt mir dieses Zitat aus Goodfellas ein. Das glaube ich, wenn Robert De Niro Joe Pesci beschreibt. Ja?
Ja.
Also wenn ihr euch schlagt, dann versucht zuerst zuzuschlagen, ja. Wenn du mit dem Messer kommst, kommt er mit dem Baseballschläger. Und wenn du mit der Waffe kommst oder mit der Pistole, dann betet zu Gott, dass du beim ersten Mal tödlich triffst, denn er wird halt immer weiterkommen. So wie so ein Terrier, ja. Und das passt sehr gut zu Polly, die natürlich emotional durchaus sehr fähiger Mensch ist, die auch zur Empathie bereit ist und auch ganz klar, glaube ich, der empathischste der ganzen Peaky Blinders ist, aber die auch sehr deutlich und sehr klar differenzieren kann, wem sie diese Empathie zukommen lässt.
Ja.
Zum Beispiel diese Grace Burgess, ja, also Tommys spätere Ehefrau, ist halt klar, dass da wird nichts.
Ja? Mhm. Welchen Charakter ich ja am meisten mag, ist tatsächlich Arthur.
Ja.
Weil er der gebrochenste Charakter ist. Also eigentlich ist er ja nur noch die Hülle, die mit Wut und Alkohol lange Zeit gefüllt wird. Bis er dann seine Frau kennenlernt, die ihn dann mit Religion und Hoffnung füllt. Mhm. Er ist immer jemand, mit dem man sich echt nicht anlegen sollte. Ne? Also wirklich der Hund, der dann von alleine gelassen wird, das hattest du ja schon beschrieben, ne? Der dann zuschlägt. Aber nichtsdestotrotz hadert er an ganz, ganz vielen Stellen später, auch mit dieser Gewaltfrage. Ne? Mhm. Also diese Frage von der Durchsetzung von Gewalt und wie Gewalt auch auf die Charaktere sich auswirkt, auch im Laufe der Folgen, der Laufe der Staffel, wird an ihm am meisten sichtbar, finde ich.
Ja, ich hatte immer so das Gefühl bei Arthur, dass er auch neben halt dem Kriegstraumata, was ja ganz, ganz klar vorhanden ist, auch immer so ein bisschen damit hadert, dass er vielleicht auch erkennt, dass er einfach nicht dazu geboren wurde, die Blinders zu führen. Denn wie ich schon sagte, er verfügt halt über die Kraft, aber nicht über den Geist. Ja, und ich glaube, das muss er irgendwann auch erkennen. Und ich finde, Arthur ist so das Paradebeispiel für einen, der in die Bar kommt, ja, lautstark grölt und lass uns Spaß haben und lautstark mitsingt, ja, und dann vielleicht einmal auf die Schnauze haut. Aber je länger der Abend wird, desto stiller wird er und desto weinerlicher wird er. Mhm, genau. Das ist Arthur. Finde ich auch eine total interessante Figur. Aber ich glaube, meine Lieblingsfigur bleibt tatsächlich Thomas Shelby. Aber ich bin auch so ein kleiner Cillian Murphy Fanboy. Es sei mir also verziehen.
Okay. Ich fand die vierte Staffel, das wollte ich noch ganz kurz sagen, insofern auch sehr interessant, weil, das hatte ich ja vorhin schon angekündigt, Gewerkschaften auch Teil sind.
Ja, dachte ich ja.
Und Arbeitskämpfe und Arbeitsbedingungen. Das wird natürlich sehr plakativ dargestellt und irgendwie immer nur oberflächlich. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, dass das sehr cool in dieses Setting reinpasst, der Serie.
Es passt halt auch zu der Zeit. Ich meine, wie schon gesagt, es ist halt Industrialisierung. Ja, ja, und Industrialisierung war halt auch menschenfeindlich hoch 10. Ne?
Ja.
Aber nur für dich, genau, sage ich es jetzt. Gewerkschaften. Geil. Nur für dich.
Sehr gut.
Ja, ich bin heute auf Liebe eingestellt. Ich hab's dir gesagt.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie da die Storyline weiterläuft mit der Gewerkschafterin, die er dann ja kennenlernt. Mhm. Die mir ja durchaus auf dem gleichen Level begegnet. Und wo, glaube ich, noch nicht alles erzählt ist.
Ja, ich bin auch mal gespannt, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass da vielleicht noch was läuft, ne? Weißt du, knick-knack, ja? Mhm. Und dann die Frage ist, wer wen manipuliert?
Ja, genau. Deswegen, ne? Ja.
Und ich weiß nicht, diese Gewerkschaft, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber halt Thomas hat halt das Geld. Und Geld ist halt immer sehr verführerisch.
Mhm. Und das ändert nochmal so die Perspektive, finde ich. Also das finde ich ganz spannend, ja, weil er dann plötzlich nicht mehr unten ist und gegen die Obrigkeit kämpft, ne? Sondern er natürlich die Obrigkeit darstellt und jemand gegen ihn von unten kämpft.
Ja. Aber es gab ja auch in der zweiten und dritten oder vierten Staffel, ich weiß nicht mehr, auch eine Szene, wo er auch feststellen muss, selbst wenn ich zu der Obrigkeit gehöre, richtig akzeptieren tun sie mich nicht. Die sehen in ihm halt immer noch diesen, der den Birmingham-Roma, ja, der aus der Gosse kommt.
Ja, ja.
Ne? Auch interessant. Und ich meine, ja, ich glaube, er verfolgt ja schon dieses höhere Ziel, dass er irgendwann genug Geld, also dass er zum einen viel Geld hat, dass er seine Familie versorgen kann und das im besten Maße. Und halt eben seine Geschäfte legal werden, ja. Mhm. Und ich glaube, er will ja dann irgendwie raus, ja, dieses Leben einfach nur genießen irgendwie, mit seiner Family da irgendwie auf irgendeinem Hof, ja, und dann La Dolce Vita. Aber naja, das wird er nicht schaffen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wobei ich ja sagen muss, eigentlich hätte er ja dafür genug Geld schon da.
Ja, aber es ist halt nie genug, ne?
Mhm. Klar, so wie es immer dann ist in den Geschichten. Ja. Aber deswegen hat er ja dann auch die Strategie gewählt, jetzt in die Politik zu gehen, ja, ne? Um dann selber zu bestimmen, was legal und was illegal ist.
Er wird also der Silvio Berlusconi von Birmingham.
Genau, so ungefähr.
Ja. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich muss aber jetzt auch sagen, also ich habe die vier Staffeln jetzt, ich glaube im November habe ich angefangen und vor knapp einem Monat habe ich aufgehört, ja. Ich hätte kein Problem, jetzt auch ein bisschen zu warten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Feuer und Flamme auf die neue Staffel bin. Wie ist es bei dir?
Angesichts der
vielen
Serien, die es gibt, habe ich aktuell bei kaum einer Serie das Gefühl so, ah, okay, jetzt muss es aber sofort weitergehen. Natürlich wünsche ich mir das manchmal, aber tatsächlich bei Peaky Blinders warte ich gerne. Ich hatte jetzt 2 Jahre zwischen Staffel 1, 2 und jetzt 3, 4, weil ich irgendwann entsetzt festgestellt habe, dass auf Netflix ja Staffel 3 und Staffel 4 vorhanden sind. Und dann gleich alles durchgeguckt hatte. Genau, aber muss ja auch gestehen, so, ich kann jetzt auch einfach ein Jahr warten, bis dann Staffel 5 irgendwann aufploppt und ich dann feststelle, oh, Staffel 5 ist auch schon auf Netflix, jetzt gucke ich weiter.
Es ist mir auch, wie gesagt, beim Gucken aufgefallen, also klar, es gibt so Cliffhanger, Ja, aber ich hatte nie so das Problem, wenn eine Staffel zu Ende war, dann ein paar Tage zu warten, mit der nächsten Staffel anzufangen oder sogar ein paar Wochen. Das war nicht so schlimm.
Ja,
es war zwar immer ganz von Vorteil, dass Netflix dann irgendwie so previously Videos gemacht hat. Das war schon ganz von Vorteil manchmal. Aber insgesamt fand ich die Serie echt gut, aber sie hat mich jetzt nicht süchtig gemacht. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
Ah, das wünsche ich mir übrigens bei Amazon, dass sie das irgendwann einführen, was in den Vorgängerstaffeln passiert ist.
Das habe ich jetzt aber gehabt tatsächlich. Echt? Also ich gucke ja gerade Vikings und
da war das.
Da habe ich die erste Staffel abgeschlossen und bin ich auf die zweite gegangen und dann kam als erstes so ein Previously-Video.
Ah, okay. Nochmal abwarten. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, darauf möchte ich nochmal zu sprechen kommen. Die Serie sieht einfach unfassbar gut aus.
Ja, das ist wahr. Also ich finde, hier und da gibt es so ein paar Shots, da siehst du schon, okay, da wurde nachgeholfen. Aber trotz allem, meistens ist die Kamera sehr nah an den Figuren.
Ja,
ja, und das tut der Serie auch gut. Und was man auch unbedingt erwähnen muss, nicht der Vorspann, aber die Musik, die am Anfang kommt. Nick Cave in the Bad Seats, Red Right Hand, toller Song.
Ja, großartig.
Toller Song.
Richtig großartig.
Ja, wirklich.
Ja. Siehst du, da sind wir uns endlich mal beim Song einig.
Yay! Ja, nächster Podcast geht dann um die ZDF-Hitparade.
Oh, nein.
Ja, hast du noch etwas?
Ich überlege gerade, aber ich glaube, wir haben alles Wichtige drin. Zumindest das Gefühl.
Ja.
Ja. Also es gibt bestimmt noch viel, viel mehr zu erzählen, aber nichts, was jetzt unbedingt nochmal raus muss auf meinen Kopf.
Ja, gut, dann würde ich sagen, schließen wir die Akte Peaky Blinders. Mhm. Ja. Ich fange mal an mit dem Schlussmonolog.
Ja.
Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns eure Kommentare da. Ja, sagt uns, wie ihr die Serie findet. Hört uns auch weiter an. Und wenn wir eines Tages bei Apple sind, wie heißt das, iTunes, dann gebt diesem Podcast gefälligst 8 Milliarden Sterne. Sonst kommen wir vorbei und hauen euch. Wir wissen, wo ihr wohnt. So, und mit diesem positiven Endsatz übergebe ich an dich und sage Tschüss.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.